möchte auch einen Eindruck weitergeben, und zwar möchte sich, glaube ich, Gott im Leben eines unter uns befindlichen Menschen in besonderer Weise als der Gärtner offenbaren. Jesus möchte Gärtner sein in deinem Leben. Jesus möchte dir helfen, das Unkraut rauszubekommen. Jesus möchte neue Dinge anpflanzen auf deinem Herzensboden. Er möchte auch helfen, Grenzen zu setzen zum Nachbargrundstück. Grenzen zu setzen. Also Jesus als Gärtner. So, wenn solche Eindrücke kommen, verschiedener Art, geht dem nach, prüft, spricht Gott zu mir. Und wenn ihr spürt, da ist was dran und was drin für euch, dann macht was draus. Es ist ganz arg wichtig, die Bibel lehrt, Weissagung verachtet nicht, also Prophetie verachtet nicht, prüft aber alles, das Gute behaltet. Und letzten Sonntag ging es ja um Sand oder Fels. Wer da war, der weiß Bescheid. Sand oder Fels, dieses Gleichnis. Ich habe einige Dinge darüber gesagt. Und heute möchte ich beginnen mit den Sätzen, die Jesus unmittelbar, also quasi nachdem Jesus dieses Gleichnis vollendet hat, das war ja Bergpredigt und so, Matthäus Kapitel 5 bis 7, und dann am Schluss, also auch nach diesem Gleichnis vom Sand und vom Felsen, übrigens total beeindruckendes Gleichnis, bitte lest es gerne nochmal nach oder hört es nochmal nach, da heißt es dann in Matthäus 7 am Ende, und als Jesus seine Rede beendet hatte, war die Menge von seiner Lehre tief beeindruckt. Tief beeindruckt. Und es wird auch gleich die Begründung geliefert, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und dieser letzte Satz, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht, da kommt jetzt drauf an, mit welchen Ohren wir hören. Und vielleicht mit welchem gemeindlichen Hintergrund wir das hören. Ich würde mal so sagen, wenn jemand in einem relativ, charismatischen Umfeld ist, der würde sagen, genau mit Vollmacht, Zeichen und Wunder, Heilungen, Dämonenaustreibungen, da ging was, ja, da steht's. Und man kann das so hören. Allerdings muss man ehrlich sagen, wenn man die Bergpredigt sich anguckt, da sind gar keine Wunder geschehen. Also da steht nichts von Wundern. Im Gegenteil, Jesus hat im Rahmen dieser Kapitel sogar mal gesagt, Vorsicht, Vorsicht, also nicht Vorsicht vor Wundern, die Gott wirkt, das ist wunderbar. Wir erleben das auch immer wieder. Gott tut Wunder, Amen, selbstverständlich. Ja. Aber er hat gesagt, ich glaube Matthäus 7, 13, da sagt er, pass mal auf, am Ende der Zeit werden Menschen kommen, die behaupten Folgendes, in deinem Namen haben wir Wunder getan. Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, tolle Dinge gemacht. Ich muss denen aber dann sagen, tut mir leid, also ich kenne euch nicht. Verschwindet mal. Das heißt, das mit den Wundern ist immer so eine Sache. Wunder sind immer dann gut, wenn sie zurückzuführen sind auf Jesus Christus. Dann sind sie super. Wenn Wunder von Gott kommen, wenn Jesus Wunder tat und ist ein Wundertäter gewesen, das kann man ja nachlesen, dann sind sie gut. Aber Wundersucht ist gefährlich. Ja, Wundersucht ist Götzendienst, habe ich schon oft gesagt. Also hier geht es in dieser Bibelstelle gar nicht so sehr drum, naja, die Schriftgelehrten, die haben halt irgendwie was erzählt, aber Jesus hat Wunder getan. Das war die Vollmacht. Das ist nicht gemeint. Das ist hier nicht gemeint. Nochmal, Wunder sind wichtig und wir wollen immer wieder, dass Gott sein Wort mit Zeichen und Wunder bestätigt. Ist keine Frage, aber das ist hier nicht gemeint. Ja? Sondern hier heißt es, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern er lehrte mit Vollmacht. Das heißt, es war eine Art und Weise, wie Jesus gelehrt hat, dass man gespürt hat, da kommt was rüber. Darum geht's. Und deswegen gibt es ja auch andere Bibelstellen, da heißt es mal, das Volk hörte ihn gern. Nicht das Volk sah gern seine Wunder. Das auch, aber da steht, das Volk hörte ihn gerne. Das heißt, Jesus, wir haben leider keine Aufnahmen. Das wäre natürlich toll, wenn man so eine Aufnahme hätte. Also nicht die Wunder, das ist auch toll, wäre auch schön, das mal zu sehen auf so einem Video oder so, sondern mich würde mehr interessieren auch, wie hat dieser Jesus von Nazareth gelehrt? Dass die Menschen gesagt haben, da musst du hin, den musst du hören, das muss man sich anhören. Hör mal zu, wenn der spricht, das ist anders. Die Schriftgelehrten waren auch gelehrt, die waren nicht dumm. Sehr im Wort Gottes verankert, frommer Lebensstil, teilweise sehr ernsthaft, teilweise auch heuchlerisch. Wir kennen auch da vielleicht manche Bibelstellen, was Jesus ihnen vorwirft. Aber auf jeden Fall, er hört also auf mit der Bergpredigt und die Menschen, die Menge war tief beeindruckt von dem, was und wie Jesus lehrte. Das hat zum Beispiel damit zu tun, wie er mit dem Alten Testament umging. Wir werden heute ja am Abendmahl das auch noch ganz kurz erleben. Jesus hat ganz häufig Dinge, die dem Judentum bekannt war, plötzlich ganz neu interpretiert und auf sich bezogen. Das war völlig sensationell. Was ist das denn? Ja? Wir haben gerade vom Licht gesungen. Ja, wir kennen den Leuchter, den Menorah, oder? Das war ein ganz wichtiges, elementares Teil in der Heiligtumsordnung, sowohl im Tempel als auch in der Stiftshütte. Und dann kommt Jesus daher und behauptet doch allen Ernstes von sich, ich bin das Licht. Das war ein Hammer. Es gab ja das Vorhof, ja, Heiligtum Allerheiligstes und so weiter. Und da gab es auch einen Schaubrottisch mit den Broten und so. Jetzt kommt Jesus daher und sagt, ich bin das Brot. Dann gab es den Vorhang zum Allerheiligsten, das war der zerriss, ja, als Jesus starb und so, ganz spannend. Und dann steht im Hebräerbrief, dass Jesus der Weg ist zu Gott. Also man könnte quasi sagen, im Hebräerbrief wird es sehr deutlich, Jesus beansprucht diese ganzen Dinge für sich und ein bisschen ist in seinen Lehren das auch hervorgekommen. Das hat Menschen sehr beeindruckt. Was ist denn das für einer? Mir geht es heute in meiner Verkündigung nicht so sehr um diesen Vers, sondern um ein Wort aus diesen zwei, drei Sätzen hier. Ein einziges Wort, und zwar um das letzte Wort, was hier steht. Vollmacht. Darum geht's. Geht also um Vollmacht. Da möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen. Wie gesagt, ein paar Gedanken dazu, selbstverständlich nicht vollumfassend. Vollmacht. Also wer hätte nicht gern Vollmacht? Vielleicht hast du auch Vollmacht. Bist du vollmächtig? Vollmächtige Prediger, vollmächtige Männer und Frauen Gottes. Was heißt denn das? Vollmacht. Ich meine, es war John Whitfield oder einer dieser Erweckungsprediger vor 100, 200 Jahren, von dem hieß es oder von dem wird gesagt, der hatte so eine, damals waren die Brillen ja noch anders wie heute. Gab auch schon Brillen. Heute ist es ja so, da gibt es Brillen, da siehst du gar nicht, dass der eine Brille auf hat, also Kontaktlinsen oder so. Dann gibt es ja die neue Gleitschicht, ne, die Geschichte. Und ganz toll. Ja, ist echt toll, was es alles gibt. Die Brillen werden auch immer leichter. Früher hieß es ja Nasenfahrrad, weil es so schwer war. Ja, so war das. Hatte ja auch eine Brille früher. Ich weiß, wovon ich rede, als Kind. Und die waren richtig schwer, die Brillen, damals. So. Wann war das? Muss kurz überlegen. So Ende der 70er, weißt du. Schon lange her. Brillen, dick, fest, schwer. Jetzt denken manche Leute, wenn es um Vollmacht geht, da geht es zum Beispiel darum, dass Leute dann halt keine Brille mehr brauchen, solche Sachen. Aber es geht eher darum, dass man den Durchblick bekommt, dass man quasi versteht, was eigentlich gemeint ist, wenn man von so einem Wort spricht. Und deswegen muss man aufpassen, dass wenn man zum Beispiel an solche Erweckungsprediger denkt, dass man nicht immer meint, das sind die, die so rumschreien und dann bekehren sich Tausende. Bei dem war das übrigens so ähnlich. Da haben sich Tausende bekehrt. Aber er hat nicht rumgebrüllt. Er hat, weil er so eine dicke Brille hatte, hat seine Predigten so abgelesen. So. Stell dir mal vor, ich würde so predigen. Wurde abgelesen. Und die Leute sind zusammengebrochen. Das ist Vollmacht. Was Vollmacht ist nicht, wenn man dann, jetzt machen wir dunkel, Scheinwerfer an, ein bisschen Musik im Hintergrund, ein bisschen Streicher so, Atmosphäre, Teppich, wie man das alles nennt. Und dann kommt der Aufruf und dann emotional und dann kommst du halt nach vorne. Ich erzähle vorher noch eine Geschichte, die dich zu Tränen rührt. Da musst du vorkommen. Nicht so. Der hat es abgelesen. Und weil er nicht gut lebt, mit dieser Brille musste er so. Man hat sein Gesicht gar nicht gesehen. Der stand da so. Und da hat Gott gewirkt. Das ist Vollmacht. Vollmacht kann man nicht machen. Vollmacht macht Gott. Vollmacht macht Gott. Wenn Gott sich einen Menschen aussucht, durch den er wirken will, wie ein Kanal, und der Mensch zur Verfügung steht, dann wird Gott durch diesen Menschen wirken. Vollmacht. Einfach, wie gesagt, ein paar Gedanken dazu. Dieses Wort im Neuen Testament, Exousia, was da verwendet wird, bedeutet in der Regel natürlich eben Vollmacht, aber auch Befugnis. Ich gebe einem eine Befugnis. Gewalt, eine übertragene, das ist vielleicht das Beste, eine übertragene oder verliehene Macht beziehungsweise Autorität, also Autorität und Vollmacht ist im Grunde, das kann man das gleiche Wort wählen, ja? Autorität, Vollmacht. In meiner Zeit, in meinem früheren Leben, ihr wisst, in der Uniform und so, da gab es Leute, die waren, also einer, der Kai, so hieß der, das war ein Kollege, der war ziemlich klein und schmächtig. Man nannte ihn auch Pumuckl, er hat so rote Haare gehabt. War ein Kollege von mir. Aber wir reden nicht böse über den Kai, der hat nämlich vor einigen Jahren dann hier an der Hochschule studiert, der ist heute im gehobenen Dienst, also wir achten ihn, selbstverständlich. Aber damals, gell, früher, haben wir immer so ein bisschen Witze gemacht und so. Und dann mussten wir mal so eine Verkehrskontrolle machen zum Üben und so in der Ausbildung. Dann steht der kleine Zwerg auf die Straße, hält dieses Schild hin, da steht Halt, Polizei. Jetzt kommt aber kein Smart-Auto angefahren, sondern kommt so ein 40-Tonner angerollt. Weißt du, was passiert ist? Der Zwerg hat den 40-Tonner zum Stehen gebracht. Das hätte der gar nicht gemerkt, wenn er über den drüber gefahren wäre. Versteht ihr, was ich meine? Autorität heißt nicht, er war so stark. Der hat überhaupt keine Stärke körperlich im Vergleich zu dem Auto, zu dem Laster. Das war Wahnsinn, ja? Steht der dahin, zack, und der Lasterfahrer sieht den, fährt runter, halt an und dann hier, wie kennen wir ja, Fahrzeugschein und so, Papiere und alles. Und warum? Das ist Autorität, verliehene Macht vom Staat oder vom Land. Durch die Uniform erkennbar hat dieser Mann, in dem Fall der Kai, Autorität gehabt. So sieht's aus. Ja? Eine verliehene Macht beziehungsweise Autorität. Ah, jetzt ist es still geworden um uns herum. Schön. Ja. Vollmacht, Befugnis, Gewalt, übertragene oder verliehene Macht und Autorität. Dieses Wort Exousia, ich habe es mal einfach auf Deutsch, dass man das so ein bisschen mitlesen kann, setzt immer eine Rangordnung zwischen mehreren Personen voraus. Das ist das Erste. Rangordnung hat was mit Hierarchie zu tun. Hierarchie ist so ein Wort, das bei manchen überhaupt nichts auslöst. Ja, selbstverständlich Hierarchie. Ja, natürlich Hierarchie. In vielen Betrieben gibt es eine Hierarchie. Ist absolut normal. Selbstverständlich kann der Auszubildende im Schwarzwald-Bla-Klinikum, der gerade im September anfängt, zum Chefarzt gehen und sagen, ich sehe das aber alles anders. Kann er natürlich machen. Der Azubi, die Azubine, kann das machen? Würde ich ihr jetzt nicht empfehlen. Weißt, der ist halt jetzt der Chefarzt, da muss ein bisschen an Hierarchie. Ja. Stationsleitung ist jetzt nicht Auszubildende, ist aber auch nicht Chefarzt. So. Immer diese Hierarchien. In manchen Organisationen sieht man das von außen schon anhand von Uniformen, Sternchen, Farben, was auch immer. Ja, Hierarchien. Die Bibel kennt definitiv Hierarchien. Also Hierarchien ist keine Wertung, Hierarchien ist einfach mal eine Positionierung. Der Johannes sagt mal, es gibt Kinder, es gibt Jünglinge und Väter. So. Es gibt Starke und Schwache. Es gibt geistliche und seelische Christen, so wird es mal genannt. Einfach so verschiedene Stufen, das klingt dann manchmal so komisch, aber das ist so. Und im Leben ist das auch so. Selbstverständlich gibt es unterschiedliche Ränge und da sieht man eben, das hat was mit einer Rangordnung zu tun und zwar zwischen mehreren Personen. Und bei diesem Wort Exousia muss immer ein Auftrag vorliegen. Das wird vorausgesetzt. Das heißt also, Vollmacht ist die delegierte geistliche Autorität Jesu. Jesus handelt in Vollmacht und bevollmächtigt seine Nachfolger. Das ist im Grunde das Geheimnis der Vollmacht, könnte man erstmal sagen. Übrigens, das ist so. So ist es. Nicht so soll es sein, es ist so. Ja. Jesus handelt in Vollmacht. Das bedeutet, er hat sie irgendwo her. Er konnte es nicht aus sich selber tun. Sagt er auch, ich bin nicht gekommen, meinen Willen und so weiter. Sondern dessen, der mich gesandt hat. Jesus handelt in Vollmacht und bevollmächtigt seine Nachfolger. Und wer gehört zu den Nachfolgern? Nur die 12 damals? Oder die 120 im Obergemach bei Pfingsten, als der Heilige Geist kam? Oder möglicherweise alle, die zu Jesus Christus gehören, die ihm nachfolgen? Ich würde doch sehr stark für Letzteres plädieren. Das hieße aber auch, wenn du dann Nachfolger Jesu bist und ich, dann hieße das quasi auch, dass er uns bevollmächtigt und dass wir Vollmacht haben. Nicht, dass wir Vollmacht bekommen sollten, wir haben sie. Das ist ähnlich wie mit dem Licht. Jesus hat nicht gesagt, es würde mich so freuen, wenn ihr etwa 2017 so um 11:01 oder so Licht seid oder Licht werdet, sondern ihr seid Licht der Welt. Ihr seid Salz der Erde. Und dann komme ich und dann kommst du und sagen wir, naja gut, aber momentan, meiner Licht- und Salzkraft, ich weiß nicht, ob das so der Knaller ist. Und Jesus sagt, er hat es nicht gehört. Du bist Licht. Nicht werde zu, sei doch mal Licht. Ja, aber ich fühle mich, und er sagt, jetzt hör doch mal auf. Ich habe doch gesagt, du bist Licht. Ja, aber meine Sünde. Und dann wird Jesus ein bisschen wütend und sagt, jetzt hör mal auf. Wenn ich sage, du bist Licht, dann kannst du nicht sagen, schwierig, sieht gerade nicht so gut aus in meinem Leben. Das ist doch menschlich gedacht. Wir müssten quasi umgekehrt kommen. Wir müssen erst das nehmen, was Jesus sagt, und dann können wir uns dem anpassen und nicht das, was Jesus sagt, unserem Lebensstil anpassen. Das ist eine falsche Reihenfolge. Also es stimmt, Jesus handelt in Vollmacht und bevollmächtigt seine Nachfolger. Und ich habe da eine ganz einfache Skizze uns mal gezeigt, die uns das deutlich machen soll. Also hier ist Gott der Vater, hier ist Gott der Sohn, also Jesus, und es ist nicht hier der Heilige Geist, sondern die Christen, und in den Christen wohnt ja der Heilige Geist. So. Das heißt also, der Vater im Himmel gibt Jesus durch den Heiligen Geist Vollmacht, und ich möchte da mal eine Bibelstelle lesen. Ich hoffe, dass das die richtige ist. Da gibt es nämlich mehrere. Ich habe mal kurz überlegt, ob die stimmt. Aber es ist auf jeden Fall eine schöne Bibelstelle. Aber ich meine auch, dass sie richtig ist. Genau. Da, in dieser Bibelstelle wird deutlich, dass Jesus nicht selber Vollmacht hatte, sondern vom Vater bevollmächtigt wurde. Da sagt Jesus in Lukas 11, Vers 20, wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Und dieses Wort durch Gottes Finger meint natürlich jetzt nicht, dass dann Finger vom Himmel kämen. Das ist nicht gemeint, das ist ein Bild. Finger, ein Bild für die Hand. Wir brauchen Finger, um was zu halten, um was zu schreiben, oder? Der uns in was tun lässt. Wir brauchen die Finger, die uns irgendwas tun lässt. Und der Heilige Geist ist quasi Gott in Aktion. Der handelt zum Beispiel, indem er Jesus da hilft, wenn es darum geht, die Dämonen auszutreiben. Das war ja für die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Problem. Die haben nämlich behauptet, Jesus würde nicht durch den Heiligen Geist die Dämonen austreiben, sondern durch den Teufel. Und haben gesagt, wie kann denn Teufel aus, geht ja gar nicht, und Belzebub, und was ist denn da los? Und dann hat Jesus etwas gesagt, was uns aufhorchen lässt. Er hat nämlich gesagt, passt mal auf, liebe Schriftgelehrten, was ihr gegen mich sagt, wird vergeben. Was ihr gegen den Vater im Himmel sagt, das wird auch vergeben. Aber wenn ihr den Heiligen Geist lästert, das wird nicht vergeben, passt auf. Das bedeutet also, wenn Gottes Geist wirkt, und man tut es mal so ab und sagt am Schluss noch, das wäre gar nicht der Geist Gottes, das wäre der Feind. Da jetzt ganz kritisch, ganz gefährlich. Nur mal am Rande erwähnt. Wichtig ist hier also, zum Beispiel, wir kennen das auch nach der Taufe Jesu, heißt es, und der wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Nicht von Gott, dem Vater, sondern vom Geist. Also das heißt, Gott der Vater bevollmächtigt seinen Sohn. Und in Lukas 9, Vers 1 steht etwas ganz Ähnliches mit dieser Bevollmächtigung, in Lukas 9, Vers 1, da steht, Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Und das sehen wir jetzt, genauso wie Jesus von Gott, dem Vater, Vollmacht bekommen hat, gibt er jetzt den 12 Vollmacht, quasi das Gleiche zu tun. Und wenn du und ich dabei gewesen wären, also nehmen wir mal an, wir wären einer dieser 12 gewesen, da war auch Judas dabei, selbstverständlich. Die 12 halt. Und wenn wir dabei gewesen wären, dann hätten wir vielleicht auch gedacht, ja Moment mal, ist das dein Ernst? Also du bist Sohn Gottes, du hast ja, wir sehen ja, was du kannst, aber haben wir es jetzt richtig verstanden? Möchtest du jetzt, dass wir als Gnadenkirche oder wir als Gemeinde XY, wir als Christen, wir als Nachfolger, so wie es hier steht, wir als deine 12, du willst es aber nicht, dass wir das Gleiche machen, was du machst, oder? Weißt du, der Thomas, kennt ihr den? Der immer so ein bisschen, den auch Zweifler genannt wird. Ich weiß nicht, wie es dem ging bei diesem Auftrag. Moment mal, aber mich kannst du nicht meinen. Und Jesus guckt alle 12 an und sagt, habe ich irgendwo ich sehe die 12, ich meine euch. Ja. Und er gibt ihnen die Vollmacht. Und das, wenn man die Geschichte weiterliest, man kann das ja alles lesen, die Jünger machten sich auf den Weg, die haben es gemacht. Zogen von Dorf zu Dorf, überall verkünden sie die Botschaft, Reich Gottes, halten die Kranken, trieben Dämonen aus. Hat geklappt. Hat geklappt. Es klappt immer, wenn du die Vollmacht von Gott hast und Gott dir den Auftrag gegeben hat. Es klappt immer, wenn du die Vollmacht von Gott hast und Gott dir den Auftrag gegeben hat. Wenn du die Vollmacht hast, aber keinen Auftrag, dann wird es problematisch. Es liegt gar nicht so sehr an der Vollmacht, weil die ist ja, die haben wir ja, laut der Schrift. Nur manchmal haben wir den Auftrag nicht. Der Auftrag ist nicht, dass wir von morgens bis abends Dämonen austreiben oder Kranke heilen. Sag das mal deinem Chef, der wird sich freuen. Das ist nicht unser Alltag. Aber manchmal, es war auch hier nicht der Alltag, es war nicht ständig so, aber manchmal war es eben dran. Und also hier in Lukas 9 ist ganz toll dieses Kapitel, was da dann eben steht oder so. Er sagt dann eben dieses Kranke heilen, Dämonen austreiben und Reich Gottes verkündigen, selbstverständlich. Dann gibt er ihnen noch einen Tipp mit und sagt, nehmt nichts mit, so einen Rucksack oder so. Guckt mal, was geschieht. Ja, und wenn uns jemand komisch findet, dann sagt, ja, dann lasst ihr euch komisch finden. Wenn euch jemand auftut, geht rein, wenn nicht, es macht auch nichts. Seid mal locker, nicht so verkrampft. So. Und wenn, ja, aber wenn die gegen uns sind, ja, dann geht er halt wieder, schüttelt den Staub von euren Füßen, sagt, schönen Tag noch, weiter. Wenn ihr nicht wollt, macht nichts, wir gehen woanders hin. So lief das ab, kann man alles nachlesen. Ganz spannend, diese Geschichte in Lukas 9. Wer da mehr wissen will, lese da mal weiter. So, und das nächste ist eben, dass es jetzt tatsächlich noch weitergeht. Hier geht es nicht mehr weiter, aber dann halt von Hand. Nämlich durch den Heiligen Geist gibt er die... Nochmal zurück, war ich das? Warst du das? Wieder zurück nochmal, genau. Also Christen haben durch den Heiligen Geist Vollmacht. Diese Bibelstelle möchte ich auch nochmal schnell lesen. Christen haben, nicht sollten oder könnten und wäre so wichtig. Und wenn sie sündlos sind, dann, da steht nicht drin, es gibt keine sündlosen Christen. Bitte, das ist wichtig. Manch einer wartet nämlich auf Sündlosigkeit und dann kann Gott mich gebrauchen. Das ist ein ganz großer Fehler. Ja, immer wieder wird es hier auch gesagt, Gott sucht keine Sündlosen, er sucht hingegebene Menschen. So, in Apostelgeschichte 14, Vers 1 ist nur ein Beispiel. Da heißt es, in Ikonion gingen Paulus und Barnabas genau wie in Antiochia zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium mit solch einer Vollmacht, nicht sie taten Zeichen und Wunder mit so einer Vollmacht, sondern sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher steht hier, wie heute, wie hier. Ja, wie jetzt, 6. August, 11 Uhr, 9. Dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, was machen die Gottesdienstbesucher denn? Jetzt verrate ich es. Dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Das ist eines der größten Zeichen dafür, dass ein Mensch Vollmacht hat, dass andere zum Glauben kommen. Dass Menschen anfangen, mit Gott zu leben. Dass Menschen interessiert sind an der Botschaft von Jesus. Dass Menschen sagen, ich komme wieder in den Gottesdienst. Ich muss da mehr hören. Können Sie mir da was dazu sagen? Wo kann ich das nachlesen? Wo kann ich das nachhören? Ich brauche Rettung, ich brauche Erlösung. Deswegen machen wir die ganzen Dinge, deswegen alles, was wir hier machen. Vom Puzzeln über irgendwelche Veranstaltungen der Tonhalle. Von jetzt heute in Gott, vom Lobra, all das. Nur mit dem einen Ziel, nicht uns zu unterhalten, sondern dass irgendwo, irgendwie und irgendwann immer wieder Menschen zum Glauben finden. Bekehrung, Taufe, einfach diese Schritte, die die Bibel kennt. Also diese einfache Skizze, dieser einfache Überblick soll uns das deutlich machen. Dann habe ich nochmal nachgelesen und nachgezählt, das ist gar nicht so oft, aber immerhin 34 Mal kommt es vor im Neuen Testament, das mit der Vollmacht, und ich habe gedacht, weil Zahlen zwar nicht das Wichtigste sind, aber auch eine Botschaft beinhalten, kann man ja mal kurz sagen, wie oft es wo vorkommt. Ist nicht dramatisch, aber vielleicht hat es eine gewisse Bedeutung. Also 7-mal bei Matthäus, 9-mal bei Markus, jetzt ist es so, welches Evangelium ist wohl länger? Matthäus ist länger, viel länger wie Markus. Und ich habe das schon mal gesagt, die Evangelien haben so ein bisschen so Schwerpunkte. Und der Schwerpunkt des Markus-Evangeliums war, und es ist, sage ich immer, Action-Evangelium. Darum kommt eben sowas mit Vollmacht, übrigens auch Wundergeschichten, Heilungsgeschichten und so weiter, relativ stark und häufig bei Markus vor. Matthäus hat einen anderen Schwerpunkt, nämlich ganz stark vom Alten Testament her deutlich zu machen, wie es so oft dort heißt, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geschrieben ist. Ganz stark auch an jüdische Leute auch interessanterweise zu lesen, das Matthäus-Evangelium. Markus mehr so Aktion, Action und andere Dinge natürlich. Lukas, der Arzt, 7-mal. Allerdings, Apostelgeschichte ist ja auch von Lukas. Das kommt dann auch noch dazu. Und Johannes, der einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Kannst du dich vor Ich Bin-Worten und vor der Liebe Jesu und manchmal auch vor so fast schon philosophischen Aussagen gar nicht mehr retten. Eben im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und ohne das Wort war nichts und so. Und man denkt, von was redet der Mann? Was redet der überhaupt? Ja. Deswegen rate ich ja immer, im Lukas-Evangelium anzufangen, wenn man sich mit Jesus und in der Bibel, Neuen Testament beschäftigen will. Johannes braucht keine Weihnachtsgeschichte, Johannes braucht vieles gar nicht. Der möchte einen anderen Jesus deutlich machen. Das ist auch gut, das ergänzt sich hier auch schön. Diese Synoptiker und dann eben Johannes, der so viel sogenanntes Sondergut hat. Also so spannende Befreiungs- und Dämonengeschichten, da würde ich eher nicht bei Johannes gucken. Ja. Aber andere Dinge, jeder hat ja so seinen Schwerpunkt. Das macht ja auch das Lesen des Neuen Testamentes so interessant. Dann finden wir relativ wenig, noch ein paar Mal, 4-mal in der Apostelgeschichte, eben auch von Lukas. Und Paulus in seinen Briefen verwendet das Wort Exousia. Ich habe das 2-mal gefunden im 2. Korintherbrief, das ist gar nicht so oft. In der Offenbarung finden wir es auch noch einmal. Also das kommt gar nicht so oft eigentlich vor. Es ist die Frage, warum nicht? Wahrscheinlich haben es die Christen einfach gewusst. Sie haben es verinnerlicht. Es war einfach klar. Lies mal Pfingsten, was da geschehen ist. Wenn sich 3.000, 5.000 am Tag bekehren, da musst du nicht nach Vollmacht fragen. Da ist Vollmacht da. So. Also, das war nur kleine Gedanken zu den Zahlen. Letzter und dritter Punkt noch was, und zwar, es gibt Vollmachts- oder Autoritätsarten. Die möchte ich noch kurz sagen. Vielleicht habe ich schon mal erwähnt, aber das möchte ich am Schluss noch kurz sagen. Es gibt eben die Art Statusautorität, Statusvollmacht. Das würde bedeuten, dass in einer Kirche, in einer Freikirche, zum Beispiel am Wiener Platz 5 in 78048 Villingen-Schwenningen, dass da der Pastor Michael Großklaus sagt Folgendes: Ich bin ja der Pastor, ja. Und wenn ich was sage, dann wird es gemacht. Wird gar nicht diskutiert. Letzten Sonntag habe ich das tatsächlich ein Stück weit mal so gesagt, Kraft meines Pastorenamtes, aber dann ging es ja weiter, erkläre ich euch hiermit als Mann und Frau. Das war was anderes. Wer dabei war. Aber das wäre eine komische Autorität, wenn jemand sich nur auf den Status beruft, weil ich der Rektor dieser Schule bin, weil ich dein Lehrer bin, weil ich dein Haupt bin. Du Frau. Ich bin das Haupt, ja. Hast dich in allem unterzuordnen als dem Herrn. Und ich bin also im Grunde genommen darfst du mich auch Herr nennen. Frag mal Martin Luther. So lief es ja damals ab. Bis vor wenigen Jahrzehnten hat man sich gesiezt zu Hause. Übrigens, ich würde gar nicht sagen, dass heute alles besser ist. In Landeskirchen, wenn ihr das kennt, ich kenne das, bin so aufgewachsen, da kommt niemand auf die Idee, den Pfarrer zu duzen. Das gibt's nicht. Das ist der Herr Pfarrer. Ich habe lange gar nicht gewusst, wie der heißt, aber es war der Herr Pfarrer. Pfarrer, Herr Pfarrer. Das heißt, man sieht auch das Amt, man ehrt das Amt. Das ist gar nicht immer so schlecht. Und dann fragen, hey, grüß dich, ach komm, hey, oh, na ja. So Kumpel, so. Es gibt immer beide Seiten, die man runterfallen kann. Statusautorität. Wenn also jemand nur auf seinen Status pocht, wenn ich meine Autorität nur aus der Uniform, das in manchen Berufs geht es nicht anders. Oder aus einer Position, ich bin Minister, ich bin irgendwas. Wenn ich also nur meine Autorität, meine Vollmacht aus meinem Amt, aus meinem Status hole, dann gehe ich eigentlich an dem vorbei, was die Bibel sich wünscht. Die Bibel möchte vielmehr den zweiten Bereich, nämlich eine Beziehungsautorität. Und da ist die Beziehung zu Gott gemeint. Das ist es. Ja? Und wenn einer so anfangen muss, das ist auch bei Gemeinden immer leicht zu erkennen, in Kirchen, Freikirchen, wenn also jetzt zum Beispiel ein Pastor eine Serie machen würde und jeden und 10 Sonntage lang über Leiterschaft und über Autorität predigen würde, dann stimmt da was nicht. Dann ist ganz komisch, dann hat man den Eindruck, will er jetzt seine eigene, und es gibt ja solche Stellen, gehorcht und fügt euch euren Führern. Das steht im Neuen Testament, natürlich gibt es das. Ja. Aber die Frage ist, wie führen die Menschen? Und deswegen entscheidend ist, und das finden wir bei Jesus in hervorragender Weise abgebildet, dieser Mann hatte die Autorität aus der Beziehung zu seinem Vater. Und Paulus übrigens auch. Außerbiblische Quellen beschreiben Paulus als einen hageren und kleinen Mann. Manche sagen sogar, es war ein Männchen, der Apostel Paulus. Ein Männchen. Da kam kein durchtrainierter Athlet mit 2 Meter daher, wie du jetzt bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. So einer war das nicht. Es war ein Männchen. Aber wenn der den Mund aufgemacht hat, der Paulus, der hat mal gesagt, ich komme nicht zu euch mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist Vollmacht. Wenn die Worte, die ein Mensch macht, wenn man spürt, die dringen irgendwie zu mir hervor. Und da kann ich jetzt heute zum Beispiel, ich kann mir den Mund fusselig, ich kann das nicht machen. Entweder Gott macht's, ich kann mich nur zur Verfügung stellen. Und auch du, wir sind ja alle im gleichen Boot, wir sind ja alle Nachfolger. Wir wollen diese Beziehungsautorität aus der Zeit mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, Gebet, Wort Gottes, natürlich auch heiliges Leben. Fragen, was Gott will. Ausgerüstet mit der Kraft und Fülle des Heiligen Geistes. Selbstverständlich. Ja. Nur mit Bibel lesen kommst du da nicht hin. Da bin ich mir sicher. Und nur mit Singen auch nicht. Alles zusammen. Ja, Beziehungsautorität. Deswegen bekommt Beziehungsautorität 2 Sternchen und Statusautorität nur 1. Der Status ist auch wichtig. Wisst ihr, wir wollen uns schon achten. Ja. Und wenn ich den Bürgermeister treffe, und das war jetzt immer wieder in der Vergangenheit so aufgrund unseres Baus, dann sage ich doch nicht einfach, grüß dich oder so. Macht er auch nicht. Dann sage ich sogar, Herr Dr. Kubon, schön Sie zu sehen und so. Sie wissen ja, Gnadenkirche. Oh ja, Gnadenkirche, sage ich, genau. Immer wichtig, Gnadenkirche. Aber mein Name, das ist Gnadenkirche. Ja, Sie wollen doch da, sage ich, genau, wir wollen. Wollen Sie auch? So. Ja, das ist es, das ist es. Ja. Also wir dürfen schon auch Dinge achten und Herr so und so, aber das muss passen. Ja. Man kann auch Leute ärgern damit. Ja. Wenn man irgendwelche Titel nennt und die wollen das gar nicht. Bitte nicht machen. Ja. Ganz normal. Ganz normal. Aber unsere Autorität holen wir aus der Beziehung zu Gott. Und wisst ihr, warum das noch wichtig ist? Nicht nur wegen den Menschen, sondern wegen dem Teufel. Der Durcheinanderbringer. Der merkt sofort, ob wir so fromme Schaumschläger sind, große Sprüche, nichts dahinter. Kraft der Aufgeblasenen, wie der Paulus das mal sagt. So sich so aufpusten, immer größer, immer mehr Wissen, immer toller. Und dann mit der Nadel, ist gar nichts, nur heiße Luft. Fromme, heiße Luft, gar nichts dahinter. Das Leben zeigt das gar nicht, nur Worte. Ja, das ist das, um was es hier geht. Beziehungsautorität, die Beziehung ist entscheidend. Das wünsche ich uns, das wünsche ich mir. Und ehrlich gesagt, das ist nicht immer so einfach. Nicht immer so leicht. Und darum sind Gottesdienste gut, darum ist Gemeinde gut, darum ist Hauskreis gut, darum ist Gebet wichtig, Bibellesen, Lobpreis, Abendmahl. Ja. Ich glaube, dass der ein oder andere heute, wenn er von dem Brot isst und von den kleinen Kelchen trinkt, möglicherweise das wirklich erlebt, wie so eine Kraft in ihn reinkommt. Tatsächlich. Wir machen das doch nicht einfach nur so. Oh, jetzt müssen wir noch Abendmahl machen. Oh Mann, wenn ich es gewusst hätte. Oder, ich bin gekommen wegen Abendmahl. Ja, ist ja schön, aber das soll ja auch was, da muss was geschehen. Wir lehren nicht wie die katholische Kirche, dass wir da jetzt irgendwie was umwandeln. Gar nicht. Ist schon symbolisch. Aber wir glauben, dass es etwas bewirkt. Frag mal den Judas Ischariot, was mit dem passiert ist beim Abendmahl, als er den Bissen nahm. Das ist ein ganz negatives, abschreckendes Beispiel. Das habe ich Gott sei Dank so noch nie erlebt in über 20 Jahren, dass jemand beim Abendmahl, als er den Bissen genommen hat, der Feind, der Teufel, so wie es der Satan heißt ja, in ihn fuhr. Das habe ich noch nie erlebt. Aber was ich schon erlebt habe, auch hier, in unserer Gemeinde hier, dass Menschen gesagt haben, weißt du was, das war ganz komisch, dann nehme ich dann diesen Kelch und wo ich dann rausgehe, merke ich, wo sind die Rücken? Das war doch, ich hatte doch Rücken vorher noch. Also Rückenschmerzen, was ist denn passiert? Hä? Heilung oder was? Durchs Abendmahl? Rechnen wir auch mit Wirkungen Gottes durch das rechte Einnehmen des Mahls? Ich möchte noch beten, dürft sitzen bleiben dazu. Herr Jesus, wir danken dir für deine Vollmacht, die du vom Vater im Himmel hattest. Wir staunen, wenn wir dein Leben betrachten. Kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und wenn wir hören, dass du deinen Jüngern auch Vollmacht gegeben hast und wir sind im Grunde ja auch deine Jünger, wir folgen dir auch nach, dann staunen wir noch mehr. Wir fühlen uns so oft schwach und ohnmächtig und gar nicht vollmächtig. Und manchmal glauben wir unseren Gefühlen mehr wie dem, was du gesagt hast. Manchmal glauben wir unseren Gedanken mehr wie dem, was du gesagt hast. Und heute möchten wir uns ganz neu öffnen für das, was du sagst. Und danke, dass wir Licht sind. Danke, dass wir Salz sind. Danke, dass wir Vollmacht haben. Verliehene Macht von dir verliehen. Eine Befugnis, die uns befähigt, im Alltag in deinem Namen zu handeln und zu reden und zu hören und zu denken und zu fühlen. Und wir spüren, wenn wir das so hören, das ist gar nicht oft so leicht. Darum bitte ich dich, Heiliger Geist, du lebst in uns, in mir, in uns. Wenn wir Christen sind, lebst du in uns. Hilf uns dabei, zu erkennen, dass wir bevollmächtigt sind. Und lass uns raushören, wann wir einen Auftrag haben. Ob als Einzelne oder als Gemeinde. Ob in Gesprächen mit Menschen, die dich noch nicht kennen, oder bei irgendwelchen Aktionen, wo wir als Kirchen zusammen, so wie in der Tonhalle im September, oder bei einem Bau als Gemeinde, Neubau, wo auch immer, oder bei so einer Zeitungsverteilaktion, wo wir einfach spüren, das sind Dinge, die du von uns willst. Und dann klappt das auch, dann gelingt das auch, dann liegt dein Segen darauf. Und wenn wir jetzt gleich das Abendmahl nehmen, möchte ich dich auch bitten, Herr, dass wir erleben, wie du dich dazu stellst, wie du uns da immer wieder neu zurüstest und ausrüstest und Kraft schenkst. Danke, dass wir hier sein dürfen. Das ist ein großes Geschenk, auch heute. Und danke, dass du auch hier bist. Amen.